sprechen heute über Vielfalt und Kontrollmechanismen. Kleiner Disclaimer vorweg, wir können hier auf dem Panel nicht vollumfänglich über Kontrollmechanismen sprechen, noch über Vielfalt, weil zwar versuchen wir etwas abzubilden, inwiefern wir das schaffen, könnt ihr selbst entscheiden, aber es ist doch sehr eingeschränkt, was das Bild von Vielfalt hier auf dem Panel anbelangt, aber wenn ich, also ich habe gerade keine Brille auf, weil ich sie vergessen habe, aber das, was ich sehe, ist auch vergleichsweise weiß und mehr kann ich nicht erkennen, ich sehe nur Umrisse. Ich stelle mich kurz selbst vor und dann übergebe ich an die PanelistInnen hier auf dem Panel. Ich bin Leon Lau, ich schreibe aktuell seit 2018 Drehbücher. Meine Serie Becoming Charlie läuft nach wie vor im ZDF, in der ZDF-Mediathek, hat auch zahlreiche Preise bekommen. Ich weiß nicht genau, ob ich deswegen hier sitze oder weil ich auch mal journalistisch tätig war. Also ich bin journalistisch tätig gewesen seit meinem 16. Lebensjahr. Ich bin Wendekind, also 1986 geboren, in Leipzig, auf einem winzigen Dorf groß geworden, 450 EinwohnerInnen. Ich kenne Themen von großer Arbeitslosigkeit, Suizid, was jetzt auch gerade besprochen wurde, innerhalb der Dorfgemeinschaft sehr gut. Habe auch 16 Jahre auf dem Dorf gelebt, das heißt, meine Erfahrungen, was ostdeutsches Leben anbelangt, sind sehr reichhaltig. Es gibt noch sehr viele andere Sachen über mich zu sagen, wie zum Beispiel, dass ich trans bin, nicht binär, ich benutze keine Pronomen im Deutschen. Vielleicht ändert sich das irgendwann, jetzt momentan ist es so. Und ich bin neurodivers, das heißt, ich bin im Spektrum. Und jetzt gebe ich kurz ab, wollen wir von Olaf, bei dir einfach starten?
Na klar, da steige ich doch gerne ein. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Ich bin, glaube ich, zum ersten Mal beim Filmsommer mit dabei, weil ich nicht direkt aus dem Film komme. Ich bin beim MDR, steht ja da, Vielfaltsmanager. Was heißt das eigentlich? Wo kommen wir vielleicht dann noch darauf später zu sprechen? Ich möchte erst mal sagen, auch noch ein bisschen zu mir als Person. Ich habe eine journalistische Ausbildung, war lange Zeit als Nachrichtenredakteur im Radio tätig beim MDR und habe dann verschiedene, danach andere Wege genommen, bin jetzt Vielfaltsmanager, wie gesagt, 58 Jahre alt, komme aus Bitterfeld in Sachsen-Anhalt, bin dort groß geworden, also auch zu DDR-Zeiten, bin verheiratet mit einem Mann und das sind so meine persönliche Perspektive auf dieses Thema, würde ich sagen. Und dann gebe ich gerne an Cornelius weiter.
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Cornelius Kreuzwirth. Ich bin Absolvent der Bauhaus-Universität in Weimar in Thüringen. Bin tatsächlich nicht ostdeutsch sozialisiert, auch wenn ich das so ein bisschen zu meiner Wahlheimat gemacht habe über die Jahre durch mein Studium und meine Tätigkeit. Bin eigentlich gebürtiger Österreicher, habe aber aufgrund der Wehrpflicht meine Staatsbürgerschaft abgegeben. Genau, das heißt, ich bin jetzt Deutscher, rein Deutscher. Bin in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen, in Hamburg und Berlin. Ja, und bin jetzt in Mitteldeutschland hängen geblieben und finde es hier tatsächlich wunderbar. Hoffen wir mal, dass das auch so bleibt, aber dazu wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs dann etwas mehr. Genau, ich glaube, ich vertrete hier so ein bisschen die Perspektive einer queeren Privatperson, die zurzeit in Leipzig in Sachsen lebt, aber natürlich auch die Perspektive von einem Nachwuchsautor und einem Nachwuchsregisseur, der gerne Fuß fassen wollen würde in dieser schwierigen Umbruchszeit, in der wir uns befinden. Genau, ich bin 27 Jahre alt und das war es eigentlich soweit. Dann gebe ich weiter.
Ja, mein Name ist Duck und ich habe hier in Weimar, nicht hier, sondern in Mitteldeutschland in Weimar studiert gehabt und bin dann in Babelsberg mein Master absolviert. Und meine letzten Projekte waren Made in Germany, das ist eine ARD-Serie, die im Oktober bald rauskommt, über 6 junge Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen, die irgendwie ihren Struggle haben, sowohl in der Familie als aber auch in der deutschen Gesellschaft. Und das ist sozusagen eine Anthologieserie, das heißt, alle Folgen haben unterschiedliche Regisseure und Autoren geschrieben aus den jeweiligen Kulturkreisen und ich durfte eine davon schreiben und inszenieren. Ich wohne derzeit in Berlin und habe dort ein Projekt ins Leben gerufen, 2020, das heißt Dreh's um. Und dort ermutige ich junge Menschen von 13 bis 24, ihre ersten Filme zu machen. Und zwar aus der wirtdeutschen Perspektive, also das sind heißt überwiegend wirtdeutsche Jugendliche, die zum ersten Mal in Berührung kommen mit Filmen, und wir begleiten die über ein ganzes Jahr, bis sie ihren Film fertiggestellt haben, und die werten wir dann auch aus, und die sind sowohl sehr handwerklich gut und qualitativ und inhaltlich, als aber auch, dass der Weg, also wir machen das sozusagen mit einem sozialen Träger zusammen, dass der Weg also auch das Ziel ist, und genau, das ist sozusagen eine Inspiration gewesen, als ich hier im TP2 im PTW2-Jahrgang war, wo ich gedacht habe, ja, das ist eigentlich cool, wenn sozusagen der Aspekt der Diversität auch nochmal noch mehr eingegangen werden würde, würde ich mich, glaube ich, noch viel wohler fühlen. Und das haben wir dann in Berlin ins Leben gerufen mit einem sozialen Träger, der 20 vietnamesische Familien betreut, 20 Mitarbeiter hat und vietnamesische Familien in ganz Berlin betreut. Und die haben halt krasse Geschichten, die wir in einem sehr geschützten Raum betrachten und mit denen wir zusammen die ersten Filme machen. Genau.
Danke. Mein Name ist Sandra, ich wohne aktuell in Dresden, komme aber gebürtig eigentlich aus Görlitz, lebe da mit meinem Mann und meinen zwei Kindern. Und seit 11 Jahren leite ich den Objektiv e.V. in Dresden. Das ist ein Verein, der sich für Filmpädagogik und Filmarbeit überwiegend im schulischen Bereich engagiert. Aber der Verein ist schon älter, den gibt es schon seit über 30 Jahren. Wir haben viele Projekte, die sich mit der Filmverwertung beschäftigen. Das heißt, im klassischen Sinne arbeiten wir am Wohnort und im Wohnort Kino mit Schulklassen. Wir schauen und sichten den Film zusammen. Wir arbeiten davor thematisch und haben danach ein Filmgespräch zusammen. Um eine Größenordnung zu haben, wir haben ca. 1000 Veranstaltungen im letzten Jahr organisiert und davon über 100 Filmgespräche mitbegleitet. Ja, soweit.
Ganz lieben Dank. Also, wie vielleicht klar wird, hier ist auf jeden Fall ein Spektrum vertreten an verschiedenen Perspektiven. Längst nicht alle. Wir haben Menschen, die von Institutionen kommen. Wir haben Menschen, die mit Organisationen konnotiert sind. Und wir haben Menschen, die hier Privatpersonen sind. Und das mache ich so klar, weil ich nicht möchte, dass sich hier Ebenen vermischen und dass Menschen, die Institutionen vertreten, privat eventuell vielleicht angegriffen werden oder verurteilt werden. Oder dass Privatpersonen allein auf der Bühne, auf dem Panel stehen und sich unnötig verteidigen müssen für ihre Position. Wenn wir über Vielfalt sprechen, dann ist das ein Thema, was nicht unkontrovers ist. Es gibt so viele Aspekte, die aktuell im politischen Geschehen, im medienpolitischen Geschehen besprochen werden. Und der Diskurs hat teilweise eine harsche Schieflage dadurch, dass gerade marginalisierte Menschen eher selten eine Stimme bekommen im Diskurs, sondern dass eher über sie gesprochen wird. Heute auf dem Panel möchte ich allen Menschen hier auf dem Panel den Raum geben, frustlos zu werden, Ängste zu kommunizieren. Ich möchte aber auch viel Zeit und Energie darauf legen, dass wir gucken, wo sind denn die Bereiche, die uns Zuversicht geben? Wo können wir Synergien schaffen, die von diesem Panel in den Raum gehen, wo wir vielleicht am Ende, dann, wenn Pause ist, in Zweier-, Dreier-Gesprächen sprechen können über Dinge, die möglich sind, die wir gemeinsam tun können, damit wir selbst Kontrollmechanismen schaffen. Ich möchte damit anfangen, dass wir ganz kurz so eine Blitzrunde machen über den Status quo aktuell vor den Landtagswahlen Sachsen, Thüringen und ich meine den Blick aus Berlin nach Sachsen und Thüringen. was sind gerade die Gedanken und Gefühle hier in der Runde? Was sind Ängste und Sorgen? Cornelius, möchtest du anfangen?
Ja, ich weiß nicht, wie es euch allen geht. Man hat diese Sonntagsfrage, die man irgendwie immer liest, mit den Wahlprognosen, irgendwelche hypothetischen Hochrechnungen. Mir macht es Angst, mir macht es als Privatperson Angst, wie ich mich zeige in der Stadt oder sonst so. Mir macht es aber natürlich auch in meinem aufstrebenden beruflichen Kontext Angst, mit der Frage, welche Filme werden in Zukunft gefördert, welche Filme werden in Zukunft gezeigt. Darf man noch alles schreiben? Darf man noch alles sagen? Also ich habe die wildesten Fantasien in meinem Kopf, wie weit Dinge reichen könnten nach der Wahl. Muss aber auch sagen, dass, wenn wir über den Status quo noch kurz sprechen, bisher ich Sachsen als super toll wahrgenommen habe. Vielen Dank dafür. Wir haben an der Bauhaus-Universität Weimar uns unterstützt, die Thüringer Staatskanzlei sehr. In Sachsen ist der Filmverband Sachsen für sehr vieles offen und auch die Kulturstiftung Sachsen, wie ich das wahrgenommen habe, auch gerade in Bezug auf queere Stoffe, in Bezug auf diverse Stoffe. Und ich habe einfach Angst, weil ich mich die Frage stelle, wie geht das alles weiter? Man schaut irgendwie in so ein schwarzes Wahlloch rein oder in ein blaues und weiß nicht genau, was da am Ende bei rauskommen wird. Und ich fühle mich vor allen Dingen da auch einfach sehr machtlos. Also ich würde sagen, ich bin schon einer der etwas engagierteren Menschen. Und ich frage mich aber trotzdem, was kann man machen, was kann man tun als Einzelperson, um Menschen wachzurütteln, gerade mit Blick auf die Wahl.
Sandra, wie geht es dir? Du bist ja eher im bildungspolitischen Bereich tätig, in Dresden, jetzt nicht Leipzig. Wie ist deine Perspektive? Was sind deine Gefühle zur aktuellen Situation?
Zur aktuellen Situation, wir hatten ja jetzt durch die Stadtratswahl ja schon einen kleinen Vorgeschmack, was kommen kann und wird. Das hat schon demotiviert. Was für Ängste habe ich? Also als Geschäftsführung habe ich natürlich Angst Ängste für die Personen, die bei uns im Verein auch beschäftigt sind mit Projekten, die jetzt auslaufen werden, wofür wir schon wissen, dass sie auslaufen werden und auch schon seit 2 Jahren im politischen Bereich nicht mehr gefördert werden. Das sind natürlich Ängste, die wir mittragen, wo wir versuchen, Alternativen zu finden, wo wir versuchen, andere Förderwege zu gehen, uns eben aus Landes- und manchmal auch uns von Landesmitteln auch ein bisschen autark zu machen und auf andere Wege zu finanzieren. Das sind Sachen, die mich im Verein natürlich aus der Geschäftsführerebene beschäftigen. Mich beschäftigt aber auch die Tatsache, wenn diese Projekte wegfallen oder gekürzt werden, was passiert eigentlich mit der jungen Zielgruppe, die dann quasi ja mit den Projekten, also die alleingelassen werden und wo diese Projekte nicht mehr ankommen. Das beschäftigt mich inhaltlich und ich glaube, was wir da machen können, ist eigentlich nur ins Gespräch kommen darüber und neue Netzwerke schmieden.
Olaf, wie schaut denn der MDR gerade auf das Thema Vielfalt, Status quo, also Stand August 2024, Sachsen, Thüringen?
Ich würde gerne noch mal davor sagen, dass ich auch erstmal als Person auf die Frage antworten wollte, also wie es mir sozusagen damit geht. Und ich kann da nur Cornelius und auch dir, Sandra, beipflichten, dass mich das natürlich als Person, die quasi auch nicht heteronormativ lebt, auch sehr beschäftigt, obwohl ich fairerweise sagen muss, ich empfinde sowohl Leipzig als auch die Blase, in denen sich ja jeder so bewegt, Also nicht irgendwie feindlich, aber das heißt ja nicht, ich weiß ja, dass es es gibt. Wenn man jetzt guckt in Richtung der CSDs, die gewesen sind in Pirna, in Bautzen, und ich hätte mir, glaube ich, vor ein paar Jahren nicht träumen lassen, dass es da große Gegendemonstrationen gegen CSDs gibt. Und das ist dann, wenn man dann wieder fragt, was machst du denn damit, dann gehe ich halt in Leipzig zum CSD, damit eben die Zahl der Menschen, die dorthin gehen und sich sichtbar machen, steigt. Das war ja letztes Wochenende, es waren über 20.000 Personen. Das ist das, was man, glaube ich, als Person machen kann. Wenn du fragst, was der MDR tut, dann ist es ganz klar die Rolle des MDR als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Berichterstattung zu machen, und zwar die Situation zu beschreiben, Meinungsbildung anzuregen und eben ja, überparteilich zu agieren. Das ist halt die Situation. Und da gibt es jetzt, also kann ich nur spoilern, war vorhin schon mal im Thema, es gibt gerade einen aktuellen Film, Wut, eine Reise durch den zornigen Osten, die sozusagen so eine Situationsbeschreibung versucht, finde ich sehr spannend. Also das ist das, was der MDR jetzt bezogen auf die Situation natürlich tut, Wahlkonzepte und so weiter, wie sozusagen über Wahlen berichtet wird. Das ist alles auch transparent nachzulesen. Wenn wir auf Vielfalt im MDR gucken, dann würde ich das jetzt gar nicht unbedingt mit den Wahlen verknüpfen, sondern das ist ein Thema, was uns schon lange umtreibt. Ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, weil das kommt ja sicherlich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt, aber es ist ein wesentliches Thema. Vielfalt ist quasi, wie war meine Formulierung, der Schlüsselfaktor für eine pluralistische Gesellschaft. Und das ist quasi, glaube ich, der Punkt, den wir versuchen, also tatsächlich sowohl mit Blick auf unsere Menschen im Haus, als auch mit Blick auf Programmangebote anzugehen. Ob wir da, also ich glaube nicht, dass dieser Weg, dass man sagen kann, jetzt haben wir das Ziel erreicht, sondern das ist ein permanenter Prozess.
Und du, wie ist dein Blick jetzt? Lebst du in Berlin, aber ich meine, Berichterstattung dringt ja bis nach Berlin und ab und zu bist du ja auch hier. Wie geht's dir gerade mit der Situation?
Ja, das ist natürlich immer schockierend, wenn man dann die Berichterstattung sieht. Aber zum Beispiel, als ich heute in Leipziger Bahnhof ankam und das Plakat von Süden am Gürn gesehen habe, den linken Abgeordneten, dachte ich so, wow, das ist zum ersten Mal, sehe ich jemanden, der aus meiner Community kommt, der den Background hat und der kandidiert jetzt hier. Und das gibt mir wiederum Mut. Und ich reagiere eigentlich in Situationen, wo ich also mich so hilflos fühle, eher mit Aktivismus. Also mache mein Programm weiter, wo ich junge Menschen davon überzeuge, dass es nötig ist, weiter dran zu bleiben und oder das auch erst recht jetzt zu machen. Oder auch jetzt mein neues Projekt auch in Hanoi gedreht, also hier in Halle-Neustadt. Ich sage immer hier, immer wenn ich nach Mitteldeutschland komme, habe ich das Gefühl, das ist so wie so ein Klassentreffen für mich. Deswegen sage ich immer hier, obwohl wir gerade in Leipzig sind oder auch wenn wir in Halle oder Weimar. Für mich fühlt sich das immer so sehr familiär an und deswegen entschuldigt mich, da nicht hier die Städte so zusammenmische. Aber genau, ich denke mal, dass wir alle unseren Beitrag zu leisten können, indem wir vielfältige Stoffe machen und es aktiv machen. Und wenn Zeiten kommen, wo ja vielleicht auch Einschränkungen kommen, das habe ich ja auch aus Vietnam, habe ich meine Filme auch gedreht, da ist gar keine Pressefreiheit, aber man findet trotzdem einen Weg, um seine Filme auf eine andere Art und Weise zu erzählen und eine Form zu finden, die auch Menschen erreicht, die dann vielleicht sich doch davon empowered fühlen.
Danke euch. Meine Ergänzung ist, ich versuche zu trennen zwischen dem Leipziger Leben, was teilweise sehr bubbelig ist, nicht nur. Ich fahre mittlerweile nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich plane meine Kaffeebesuche sehr gründlich, so dass ich erst danach aufs Klo gehe. Ich kann weder in die Sauna gehen noch in an irgendwelchen Sportaktivitäten teilnehmen, die eine Umkleide benötigen. Ich kann nicht Blut spenden. Ich bin sehr eingeschränkt in meinem Leben, was was meine gesellschaftliche Teilnahme anbelangt. Und das ist der Status quo. Also das ist nicht der Status, jetzt haben wir eine AfD in der Mehrheit im Landtag sitzen, sondern das ist der aktuelle Status quo. Meine Furcht, und ich glaube, die ist nicht irreal, wenn ich mir anschaue, wie sich der CSD in Leipzig dieses Jahr angefühlt hat, mit den vielen Mobilmachungen von rechten Seiten. Vielleicht sind sie erstmal im Hauptbahnhof stecken geblieben. Später auf vielen Telegram-Kanälen wurde klar, natürlich sind sie in Kleingruppen ausgeschwärmt, natürlich gab es Übergriffe, natürlich waren sie dann nicht mehr organisiert in einem Pulk, aber in Kleingruppen sind sie auch relativ gut organisiert. Und sobald du als queere Person sichtbar bist und erkannt wirst, ist das ein Problem. Teilweise lebensgefährlich. Also die Anzahl der Menschen, die jährlich ums Leben kommen, die trans sind, die nicht binär. Noch krasser ist die Anzahl der Menschen, die sterben, die ermordet werden, bei den Menschen, die nicht weiß sind, bei Persons of Color, bei schwarzen Menschen. Und das ist jetzt der aktuelle Status quo. Das möchte ich nochmal so in den Raum hineinstellen, wenn wir jetzt darüber sprechen, was passiert nach den Wahlen. So, wir wählen am 1. September und wahrscheinlich wird die AfD, egal was wir jetzt gerade tun, die AfD wird vermutlich stärkste Partei im Landtag in Sachsen sein und wird stärkste Partei im Landtag in Thüringen sein. Springen wir mal kurz in die Zeitmaschine und wir sind jetzt im Oktober 2024 und durchlaufen die nächsten Monate. Was sind eure Ängste? Was sind eure Sorgen? Also wirklich so ganz konkret, was könnte jetzt passieren? Sandra, du hast ja vorhin schon so angesprochen, was jetzt schon ist. Dein Projekt Film macht Mut bekommt ja, oder? Du guckst gerade schon so skeptisch. Hat ja jetzt schon nicht mehr wirklich die finanziellen Mittel, die ihr bräuchtet.
Also das ist nicht mein Projekt, das ist ein bundesweites Projekt von der Vision Kino konzipiert und dann auf Landesebene mit verschiedenen Projektbüros umgesetzt. Und das läuft aus. Das hat aber jetzt quasi erstmal gar nichts mit den Wahlen zu tun, das wäre auch so ausgelaufen. Was aber Fakt ist, dass es viele Bundesländer gibt und die das gerne auf der Landesstruktur weiterführen wollen, wir auch in Sachsen. Und da werden wir jetzt schauen, ob das ankommt. Vielleicht 3-4 Worte. Das Projekt Film macht Mut ist ein Filmvermittlungsprojekt für rassismuskritische und antisemitismuskritische Filmvermittlung, wo wir jetzt 2,5 Jahre lang bundesweit mit verschiedenen Projektbüros zugearbeitet haben und was sich in viele Prozesse mit begleitet hat, interne Prozesse, aber auch externe Prozesse. Und wir sind in mehreren Tagesblocks in die Grundschulen gegangen und haben da mit den Grundschülerinnen gearbeitet zu verschiedensten Themen. Genau, das Projekt läuft aus, aber die Angst ist, dass wir es nicht weitergeführt bekommen, weil es ja eigentlich umso dringender ist, diese Arbeit, die jetzt so gut geleistet oder vorkonzipiert wurde, jetzt weiterzuführen. Nicht nur, weil sie da ist, sondern weil die Zeit es eigentlich auch benötigt, es weiterzuführen. Und andere Projekte, die wir schon 15 Jahre durchgeführt haben, die wurden nicht mehr weiterfinanziert. Genau.
Möchtest du kurz eins davon erwähnen, welches jetzt, was dir vielleicht am Herzen liegt, um einfach klarer zu machen, was sind das eigentlich für Projekte, die wir gerade verlieren?
Also was wir verloren hatten, war das Projekt Play Fair. Das ist auch ein demokratiepolitisches Projekt, wo wir 15 Jahre lang an alle Schularten herangetreten sind und bedarfsorientiert mit den Schülerinnen und dem Lehrpersonal vor Ort gearbeitet haben. Und das wurde nicht mehr weiterfinanziert. Und was das Projekt Film macht Mut angeht, wo wir ja in die Grundschulen gehen, was eine sehr spezielle Zielgruppe auch ist, auch ein Alleinstellungsmerkmal, nehme ich an, so jung anzufangen, da müssen wir jetzt die Daumen drücken, da sind wir jetzt in diversen Programmen drin und können eigentlich nur hoffen, dass wir da weiterfinanziert werden, weil das eigentlich eine, also nicht nur eigentlich, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, mit den jungen Schülerinnen ins Gespräch zu kommen und eben die Filme, die auch hier und woanders entstehen, eben auch dann mitzunehmen.
Cornelius, du hast schon gerade angesprochen, dass natürlich das jetzt mit Angst begleitet ist. Kannst du das näher erklären? Wir hatten, also zur Transparenz, wir haben Vorgespräche geführt und im Vorgespräch hast du zum Beispiel die Dreharbeiten zu deinem Abschlussfilm erwähnt und das fand ich sehr eindrücklich, was du erzählt hast.
Das gebe ich gerne nochmal zum Besten. Genau, für mich kumuliert dieser Gemütszustand der Angst gerade im Bereich des Filmmachens auch viel darin, in der Frage, wie und was kann ich erzählen und umsetzen. Und da habe ich zum Beispiel an der ganz konkreten Arbeit in meinem Abschlussfilm gemerkt, dass das Wie tatsächlich gar nicht so einfach ist. Wir haben in Thüringen gedreht, wir haben einen Community-Film gemacht, wir haben mit Drag Queens, Drag Kings und Transfiguren, die auch reale Transpersonen waren, nachts auf der Straße gedreht, in Weimar, der ehemaligen Kulturhauptstadt Europas. Eigentlich sollte man denken, eine recht zivilisierte Gegend. Und ich glaube, die dritte oder fünfte Frage, die mir in den Kopf schoss, war, geht es eigentlich? Kann ich eigentlich ohne Sicherheitsdienst, ohne Polizeischutz in Weimar nachts auf der Straße mit einer Drag Queen, mit Perücke und Abendkleid und einem Drag King und, geht es alles? Wie kann ich mein Filmteam schützen? Muss ich mein Filmteam schützen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dort verbal, psychisch, physisch von irgendwelchen fremden Menschen angegriffen wird? Und das wir, und deswegen finde ich zum Beispiel die Position von Olaf sehr, sehr toll, als Vielfaltsmanager beim MDR, sowas hätte ich in dem Moment auch gerne gehabt, irgendjemand, der mir da zur Seite steht und sagt, du musst dir da gar keine Sorgen machen, das wird schon. Und in dem Moment schoss mir aber auch der Gedanke durch den Kopf, das ist ja irrwitzig, dass ich als in dem Moment auch als mein eigener Produzent mich mit der Frage auseinandersetzen muss, wie kann ich den Arbeitsplatz für mich und mein Team absichern, dass uns dort nichts passiert. Und eigentlich schon absurd, dass man sich so eine Frage stellen muss. Und auch sehr traurig. Es ist nichts passiert. Wir haben nicht ganz Weimar abgesperrt. Wir haben das still und heimlich gemacht. Natürlich mit Genehmigung, versteht sich. Es ist nichts passiert, aber dass dieser Gedanke da war. Und das ist ja in der Dramaturgie, wenn man Drehbücher schreibt, ja auch oft das viel, viel Kitzelndere. Also die Angst vor der Angst. Gar nicht der aktive Übergriff, sondern alleine die Angst, die man spürt, dass es passieren könnte. Das ist eigentlich das viel Schlimmere. Nicht immer. Also.
Ich will kurz anschließen, Cornelius, weil du das sagst. Also ich sage mal, ich kann natürlich dann auch mitkommen. Aber ich wollte nur sagen, bei uns ist das schon länger ein Thema. Das ist nämlich, das fing schon an mit den ganzen Corona-Demos und Anti-Impf-Demonstrationen und Querdenken und so weiter. Das ist sozusagen auch seitens unserer Juristen, die wir im Haus haben und der zuständigen Programmbereiche, das sozusagen überlegt wurde, wann müssen wir denn Teams, die rausgehen und drehen, begleiten lassen von Sicherheitsdiensten, weil das tatsächlich auch, also das wurde auch schon gemacht, es wurde auch gemacht. Und es gibt dann noch eine andere Konstellation. Wir haben ein Talenteprogramm, da kann ich nachher gerne nochmal, wenn gewünscht, drüber reden, was sich vorrangig an Menschen mit Migrationsbiografie, mit diversen Hintergründen wendet und die kommen zu uns ins Haus, um sozusagen Journalismus zu lernen. Und das ist ein niedrigschwelliges Angebot, das sich explizit an Menschen richtet, die den Weg nicht sonst in diese Institutionen finden. Und da sind natürlich People of Color dabei und die natürlich auf ihren Stationen auch nach draußen gehen, die nicht nur in Leipzig drehen, sage ich jetzt mal, oder nicht nur in Erfurt, weil da gerade die Direktorin des Landesfunkhauses sitzt. Und auch da gab es solche Themen schon. Und ich erinnere mich an eine Konstellation, wo jemand berichtete, dass dann quasi die Person, die eben People of Color war oder Person of Color, dann auch beschimpft wurde. Und dann ist das Team in dem Moment, was drumherum war, schützend eingestiegen. Aber diese Situation, das kann man, also ich sag mal, das überfordert ja auch viele, glaube ich. Und gerade wenn die Person, die im Zentrum steht, nicht irgendwie den Schutz bekommt von denen, die dann gerade in der Situation dabei sind, dann führt es eben auch zu solchen Konstellationen, dass dann eben begleitet werden muss. Also.
Es ist natürlich jetzt wirklich eine andere Dimension, wenn, also du lebst jetzt in Berlin. Gibt es, also hast du Überlegungen, auch hier im Osten zu drehen und oder wieder länger zu sein, im Sinne von Dreharbeiten oder anderen Workshops? Wie geht es dir damit, hierher zu kommen, zu wissen, also wie gesagt, wir sind jetzt in der Zukunft und die AfD regiert?
Ja, wie gesagt, ich habe ja vor, in Halle Neustadt zu drehen. Jetzt ja auch nicht so eine, gerade so eine Gegend, die, also ich glaube, da wird der AfD-Anteil auch sehr hoch sein. Und natürlich habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht und mir auch über Filmproduktionen mich informiert, wie die das zum Beispiel gemacht haben. Also ich meine, der Film Clashing Difference, der hatte ja auch einen Diversitätsbeauftragten am Set gehabt und ich fand dieses Konzept eigentlich sehr, sehr toll, dass es sozusagen auch Sicherheitsmechanismen gab am Set. Also der Film handelte ja auch um Frauen, People of Color, die sich in einem Dorf irgendwo aufhalten und dann von Nazis angegriffen werden oder in Berührung kommen. Und das fand ich interessant, dass die Regisseurin das mitbedacht hat in ihren Produktionsstrukturen. Was natürlich auch heißt, dass das mehr Kosten sind und dass das auch heißt, dass man mit den Förderern, mit den Sendern, mit weiß ich was, Strukturen mitgehen muss, um da auch gewisse Sicherheitsstrukturen zu schaffen. Ja. Und das beschäftigt mich schon. Und ich frage mich halt wirklich, wie ich diese Dreharbeiten dann machen werde, weil wir drehen auch nachts, wir drehen in den Plattenbauten dort. Und ich möchte ein Team aufstellen, wo viele aus meiner Community, die auch teilhaben, auch wenn sie jetzt nicht so die Erfahrung haben, aber das Set wird schon divers sein. Und ich weiß nicht, wie dann reagiert wird, weil wenn ich sehe, dass die AfD-Plakate auf Augenhöhe dort hängen, macht es mir dann schon Angst. Ja.
Wir können jetzt an dieser Stelle nicht sagen, was genau passieren wird und wir können nicht sagen, wie sich die Stimmung ändern wird. Das ist jetzt alles Spekulation. Was wir aber tun können, und das ist sozusagen das, womit ich mich jetzt mit euch gemeinsam die restliche Zeit beschäftigen möchte, ist, was können wir tun? Wie können wir aktiv werden? Welche Synergien können da zusammenkommen? Wie schaffen wir vielleicht auch eine Synergien, nicht so nur zwischen den Leuten, die auf dem Panel sitzen, sondern auch mit den Menschen, die jetzt gerade im Publikum sitzen. Und auch wenn du jetzt gerade schon geredet hast, du hast unglaublich spannende Initiative mit Dreh's um. Etwas, was ich so noch nicht gesehen oder gehört habe, hier in Sachsen oder Thüringen. Und ich würde da gerne noch mal tiefer reingehen, wie genau das funktioniert, an wen sich das richtet und warum das so eine Initiative auch für uns spannend sein kann.
Ja, bei Dresden haben wir auch zwei TeilnehmerInnen aus Dresden, eine aus Leipzig und eine aus Dresden. Also wir sind zwar in Berlin angesiedelt, aber wir haben die Aufrufe, also es startet so, dass im Jahrgang wir so Aufrufe starten und 4 Plätze, die wir vergeben, sind aus den sozialen Trägern. Das heißt, es sind soziale MitarbeiterInnen, Vietnamesen, die gesagt haben, ey, diese Person könnte das voll gut tun, irgendwie bei euch irgendwie im Filmworkshop mitzumachen. Und die restlichen 6 Plätze machen wir sozusagen einen Aufruf bundesweit. Und da haben sich halt auch im zweiten Jahrgang halt auch Leute aus Dresden und aus Leipzig gemeldet. Und wir haben halt geguckt, wie wir das irgendwie auch finanzieren können, dass wir das auch vor Ort machen können mit denen. Und in diesen Filmworkshops geht es halt, also der Kern daran ist eigentlich, dass sie Familien porträtieren, also Dokumentarfilme machen über sehr eng stehende Personen aus ihrem Umfeld. Also sei es die Mutter, sei es der Vater oder genau. Und im ersten Jahrgang sind da sehr intime Filme entstanden über die erste Generation. Im zweiten haben wir dann den Fokus auf die zweite Generation gesetzt und wir haben dann gemerkt, wow, in diesen 2 Jahrgängen gab es echt wirklich krasse Talente, die nochmal so einen Push brauchen nochmal. Und da haben wir dann auch gesagt, wir machen einen Aufbaujahrgang und mit denen fliegen wir nach Vietnam und drehen dort die Filme über die Generation 0, das heißt über die der Großeltern. Und das war eine total krasse Erfahrung für uns, weil das war wie so Klassenfahrt und irgendwie auch so dieses zu managen, dass wir als Tutoren die begleiten, aber auch nicht zu viel, damit sie auch so ihren eigenen Stoff erzählen können. Und das ist immer eine krasse Balance zwischen wie viel gebe ich, also wie viel sind wir privat gut und wie viel Distanz habe ich zu den Jugendlichen. Und man merkt diesen Film an, dass die extrem nahe gehen, weil die sozusagen bis zu den Punkten in ihrer Familie, bis ins Schmerzliche gehen und wir sie manchmal gar nicht so richtig wir können die schon auffangen, dadurch, wir haben halt auch immer eine Sozialarbeiterin dabei und das finde ich, das halt auch irgendwie, das könnte jeder Set haben, ja, dass eine Person von außen dasteht, die irgendwie gar nichts mit Film zu tun hat, sondern auf einen Blick hat auf Strukturen oder auf was Sachen, die nicht gerade irgendwie, die gerade so anstehen. Das hat uns zum Beispiel total geholfen, auch wenn wir, weil wir unsere Kompetenzen, also ich und meine Frau Sarah Noah Bozenhardt und ich machen das halt zusammen und wir können unser filmisches Wissen und natürlich haben wir auch eine gewisse soziale Kompetenz, aber die Sozialarbeiterin gibt nochmal einen ganz anderen Input und das ist so der Schlüssel eigentlich von Dresden, dass wir mit Non-Professionals arbeiten, aber zusammen mit Sozialarbeitern. Und dieses Konzept könnte man halt total gut auch in anderen Communities übertragen und in Netzwerken von sozialen Trägern, Strukturen aufarbeiten. Also wir haben das jetzt auf den Doc München auch vorgestellt, das Projekt, und da gab es auch schon ähnliche Strukturen dort. Also man müsste, also unser Traum, wenn man es jetzt mal ganz weit in die Zukunft denkt und man mal aus Großbritannien guckt, die BFI Academy, die haben ja so einen krassen Zugang zu Filmstrukturen so und die erkennen eigentlich den Nachwuchs, bevor er Nachwuchs eigentlich wird. Und das ist so eigentlich so das Prinzip, was ich total spannend finde und ich finde, die jungen Menschen, die lernen so schnell, wie man mit einer Kamera dreht und wie man so Sachen aufnimmt. Also das Technische ist halt nicht das Ding. So, ne? Und wenn man die halt gut betreut und mit denen Schritt für Schritt geht, dann haben die so starke Geschichten zu erzählen. Und man muss gar nicht über die Community eine Geschichte erzählen, sondern dieses Selbstempowernde. Und dann, also für mich ist es so eine Arbeit, die so komplett kontrastmäßig zur Filmindustrie gerade ist. Ja? Weil in der Filmindustrie, wo ich dann in Fernsehstrukturen lande, die sind so diskriminierend teilweise, wo ich mir halt immer eine Person wünsche, die auch nochmal von außen drauf schaut. Aber meistens sitzen
dort viele, die eine große Machtstruktur haben und einfach sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, warum sollte man das bei dem Projekt anders machen? Und diese Offenheit einfach auch zu haben, Projekte nochmal anders zu betrachten, das ist halt total wichtig. Und das wollen wir, also wir sind ja auch die Produzenten dieser Filme von Dres Um. Wir wissen ja als Regisseure, was die jungen Menschen brauchen. Also das heißt, wir sind eigentlich sehr regiefreundliche Produzenten, die so an die Hand nehmen, um das Bestmögliche irgendwie rauszugeben. Und an der Wirtschaftlichkeit müssen wir halt noch ein bisschen arbeiten. Deswegen ist dieses Projekt halt auch nur so von sozialen Fördergeldern getragen. Ja? Also aus der Filmlandschaft gab es da jetzt keinen einzigen Cent drin, weil wir auch nicht, weil der Aufwand einfach auch so groß ist, solche Anträge zu stellen. Ja? Ich meine, sag mal, wenn man 10.000 Euro für ein Filmprojekt, für eine Filmförderung stellt, dann sind das echt viele Seiten oder was man an einen Antrag stellen müsste. Bei sozialen Projekten reicht eine A4-Seite und eine Begründung, warum was das eine Maßnahme ist, die gesellschaftlich voranträgt. So. Und ich finde, solche niedrigschwelligen Förderungsmöglichkeiten müsste es geben, um genau solche Projekte auch zu fördern. Ja? Und meine Vision ist es irgendwie, ja, weiterzugehen.
Ich finde das Projekt sehr beeindruckend. Ich durfte auch einen der Filme mir ansehen. Ich empfehle allen, die Webseite sich anzuschauen. Einfach dresum.de. Aber einfach bei Google oder bei einer Suchmaschine eingeben, ihr findet's und was? Dres-um.de. es ist unglaublich wertvoll und was ich spannend fände, wäre natürlich zu überlegen, wie könnte da, wenn da jetzt schon eine Erfahrung da ist, und das soll dieses Panel sein hier, wie könnten wir die Erfahrung von dir nutzen und dich eventuell unterstützen, dass der Workshop oder die Initiative oder ihr wollt es jetzt Akademie nennen, dass das auch hier in diesem Raum in Sachsen, in Thüringen dass da mehr Leute davon wissen, mehr Leute zu dir kommen und das fortgesetzt werden kann.
Ja, ich glaube, der Bedarf, vor allen Dingen hier in den Regionen, sind ja auch sehr viele wirtdeutsche Familien, einfach auch aufgrund dieser Ostgeschichte mit den Vertragsarbeitern. Aber ich sehe genauso das Potenzial in anderen Communities. Ich glaube, was wir so brauchen, sind halt Leute, die vielleicht auch gerade so frisch von der Filmhochschule oder frisch gerade Film machen und also auch nah an dem Puls dieser jungen Menschen sind. Weil ich merke halt so, wenn ich in der Filmhochschule bin, dann sind die Dozentinnen halt, haben ein ganz anderes Handwerk gelernt und gar nicht das, was mich interessiert oder welche Werte ich eigentlich als Filmemacher vertrete. Und das finde ich halt irgendwie wichtig, dass es auch irgendwie ja, junge Menschen sind, die da gerade auch irgendwie offen sind, auch andere Formen und Strukturen zu finden und ja, ausbrechen aus diesen, ja, das verstehen die meisten nicht. Also diesen Satz habe ich so oft gehört. Und dann machen die Jugendlichen ihren Film, der überall irgendwie Preise gewinnt. Und das ist so eine individuelle Geschichte, aber jeder kann sich damit andocken. So. Und das versteht jeder, obwohl er nicht aus dem Kulturkreis kommt. Ja? Und ich glaube, das sind so Strukturen wie soziale Träger, Förderer, aber auch Auswertungsformen. Also wir haben jetzt zum Beispiel mit Doc Education, also von Doc Filmfest München, einen Film bundesweit oder erstmal bayernmäßig gab es ein unglaubliches Material für diesen Film Alles gehört zu dir, so 30 Seiten, wie man sozusagen medienpädagogisch diesen Film aufbereitet hat und dann aber auch inhaltlich. Und das fand ich total spannend, weil wir sozusagen denen praktisch beigebracht haben, wie man einen Film macht. Und dann ist der Film fertig und dann haben die wiederum diesen Film genommen und analysiert und wieder in die Medienpädagogik gebracht. Und das heißt, wir können das Material selbst nutzen für unsere nächsten Workshops und jeder kann das eigentlich nutzen, ja, und auf diese Aspekte nochmal drauf eingehen. Und das sind so Synergien, die ich total schön finde, weil das erreicht dann auch Gebiete, wo es halt jetzt nicht so viele Menschen gibt mit anderen Background, ja.
Ich leite mal über mit deinen Worten, die du mir im Vorgespräch gesagt hast, nämlich keine Filme über marginalisierte Gruppen machen, sondern mit und von marginalisierten Gruppen. Cornelius, du und das Thema Community Filmmaking, ihr seid ja so eine, ihr habt ja eine Liaison. Und eine Freundschaft. Möchtest du vielleicht teilen, was das eigentlich ist, woher es kommt? Weil das ist ja ein Ansatz, der jetzt nicht unbedingt in der Filmindustrie etwas ist, was so sehr bekannt ist.
Genau, ja. Ich habe mir lange den Kopf zerbrochen, ne, wenn wir über die Wahlen sprechen, mit dem Blick auf, wer sitzt in Zukunft in diesen Gremien, in diesen Beiräten, wer entscheidet über Förderungen, sowohl im Treatment als auch im Drehbuch, in der Produktion, in der Postproduktion, in der Auswertung. Das Filmfördergesetz wird umgestellt. Und ich mir irgendwie gedacht habe, okay, aber kann man Filme auch ohne das alles machen? Und habe ich ein bisschen in der Bibliothek gewühlt und bin irgendwann auf den Begriff des Community Filmmaking gestoßen. Gibt es schon ganz lange. Es ist so eine unglaublich lange Tradition. Seitdem es Film gibt, gibt es Community-Film. Das heißt im Endeffekt einfach nur, dass eine bestimmte Gruppe an Menschen, die sich unter einem Sammelbegriff zugehörig fühlen, zusammen sagen, wir machen jetzt einen Film. Ein super tolles Beispiel ist in den 70er Jahren das Genre der Blaxploitation, wo eben vor allen Dingen die in US-Amerika die schwarze Community gesagt hat, wir fühlen uns nicht repräsentiert im Kino der 70er Jahre, die Apartheid ist immer noch nicht überwunden, fuck it, wir machen es selbst. Wir machen jetzt einfach selbst unsere Filme und dabei sind tolle Klassiker wie Shaft zum Beispiel entstanden, großartig. Und das ist etwas, das hat sich eigentlich jede Community angenommen. Auch die queere Community hat dann angefangen, Community-Filme zu machen. Und ich, ja, von Hyper-Queer-Core hin zu, was, Heartstopper, ne? Was? Heartstopper. Also zu Netflix-Serien ist eigentlich alles dabei, was man unter diesen Sammelbegriff im gröberen Sinne fassen könnte. Und ich finde, das ist ein, wenn wir über Kontrollmechanismen sprechen, ein ganz toller Kontrollmechanismus, weil wir uns als Community selbst kontrollieren können. Wir können also selbst sagen, das entspricht meiner Lebenserfahrung, lieber Drehbuchautor, was du da geschrieben hast, oder lieber Kameramann, das sind genau die Bilder, die wir brauchen, oder liebe Regisseurin, das sind genau die Worte, die mir gerade gefehlt haben. Also man hat von Natur aus, in dem Moment, wo man anfängt, miteinander zu arbeiten, eine gemeinsame Sprachebene und die kann eben helfen, sich gemeinsam Sprache zu befähigen und überhaupt sich zu ermutigen, aus einer marginalisierten Perspektive heraus das Wort zu finden und damit die Transkription ins Bewegtbildmedium, um zu sagen, lasst uns hier etwas schaffen, wo wir uns alle gesehen, gehört und vertreten fühlen. Und deswegen ist das Community Filmmaking für mich eine fantastische Sache, weil man im Endeffekt mit seiner Community zusammen an Film arbeiten kann. Das ist meist low, 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 low budget, aber das funktioniert irgendwie. Und es schafft, also man schafft es auch, ich habe es nicht auf die Berlinale geschafft, aber Knochen und Namen zum Beispiel, auch ein Film, der ohne Filmförderung ausgekommen ist. Also vielleicht brauchen wir einfach wieder reiche Mäzene, die uns irgendwie Geld schenken, ich weiß es nicht. Aber ja genau, das wäre so mein Lösungsansatz zu dem ganzen Dilemma, in dem wir uns befinden. Bildet Banden, lasst uns zusammenschließen und in unserer Community selbst wieder Filme machen. Und alles andere ist egal.
Also ich finde, das klingt super toll, es klingt utopisch, es klingt nach etwas, was empowern kann. Derzeit bin ich ohne Aufträge und verdiene kein Geld und stelle gerade meinen Bürgergeldantrag. Viel Fun. Geht sowas, also gibt es da, hast du dir schon Gedanken gemacht, kann, also wir leben ja im Kapitalismus, so leid es uns hauptsächlich tut. Gibt es Möglichkeiten, Community Filmmaking zumindest so zu gestalten, dass die Leute, die sich daran beteiligen, finanziell davon vielleicht jetzt ja, überleben können? Also leben vielleicht nicht, aber überleben?
Ja, da stellst du eine gute Frage. Ich würde mich eher als kreative Person einschätzen, nicht als Unternehmer. Genau, ich glaube, es gibt bestimmt Möglichkeiten, Vereine gründen zum Beispiel oder Workshops aufmachen, also dass man auch vielleicht dahinter nicht nur den Auftrag sieht, Filme zu machen, sondern vielleicht auch die Möglichkeit wahrnimmt, das wiederum nutzbar zu machen in Form von Bildung, in Form von Weiterbildungsangeboten, in Form von Aufklärung. Also, dass man irgendwie aus der ganzen Nummer auch noch Geld rauspressen kann. Das ist bestimmt möglich, aber ich habe darauf auch noch keine Antwort. Das ist ein bisschen so Goodwill-Filmmaking. Und dann schaut man, was am Ende bei rauskommt und wo er läuft.
Also ich versuche mal eine Idee zu entwickeln, gemeinsam mit Olaf. ich weiß, du bist jetzt nicht zuständig für Inhalte beim MDR. Das wäre also jetzt eher was für die Intendanz oder für RedakteurInnen. Mein Gedanke ist nur, wenn es solche Ideen gibt wie Community Filmmaking und jetzt gerade die MDM mit gemeinsam mit dem MDR ganz frisch dieses Programm Fokus ins Leben gerufen hat, was ja auch regionalen Nachwuchs fördern soll. Inwiefern so etwas oder innerhalb des Programms möglich ist für kleinere Filmprojekte, für Filmschaffende, die sich im Bereich Nachwuchs sind oder die im Bereich arbeitslos pendeln. Also was jetzt gerade passieren muss, glaube ich, ist, dass wir uns irgendwie gegenseitig Hände reichen und überlegen, wie schaffen wir es, uns gegenseitig durchzuziehen. Und parallel dazu demokratiebildend Inhalte schaffen, die dann wiederum Sandra in ihren Programmen zeigen kann. Sei es nun für die Zielgruppe SeniorInnen oder Zielgruppe StudentInnen, oder eben junge Erwachsene oder SchülerInnen. Und weil Sandra mir auch persönlich nochmal gesagt hat, es ist teilweise eine Herausforderung, authentische Stoffe zu finden, die keine Stereotypen reproduzieren, ist natürlich Community-Filmmaking, was aus der Community herauskommt, was authentisch ist, was nicht nur die Regie in den Mittelpunkt stellt, sondern alle Beteiligten gleichermaßen gleichberechtigt darstellt, unglaublich interessant. Ist das was, also wie gesagt, ich weiß, du kannst jetzt nicht auf Sendeentscheidungen, aber als Vielfaltsmanager, ist das was, was du sagen, irgendwie vorstellen könntest, ob der MDR Lust hätte, da mit anzupacken?
Du hast es schon gesagt und ich will auch hier gar nicht jetzt sozusagen sagen, ich kann das nicht beantworten, sondern ich finde das eine spannende Idee. Ich kann nur sagen, hier sind ganz viele kompetente Leute vom MDR im Raum. Nutzt die Gelegenheit, in den Pausen mit Personen zu reden, ich habe ja hier schon gesagt, dass da neben der Kollegin vom Landesfunkhaus Thüringen, Astrid Plenk, ist auch die Programmdirektorin von Halle da. Es sind viele andere Leute aus Redaktionen, die solche Entscheidungen treffen, da. Ideen weiterspinnen und vernetzen und austauschen ist super. Ich glaube, das ist, hilft uns allen. Und der Intendant kommt ja nachher auch noch und sagt auch noch mal was gemeinsam mit der MDM zu dem neuen Programm. Also es sind noch, glaube ich, viele Anknüpfungspunkte für solche Ideen, um die weiterzuentwickeln.
Danke dir. Ich hätte es super gefunden, wenn der Intendant jetzt schon da gewesen wäre. Ich werde jetzt versuchen, das Panel zum Abschluss zu bringen. Es gibt noch so viele Sachen, die wir hätten austauschen können, aber es ist, mein Magen knurrt, ich weiß es nicht, wie es euch geht. Habt ihr, die hier auf dem Panel sitzt, habt ihr Wünsche an die Menschen im Publikum?
Also wir als Objektiv e.V. würden uns total über Austausch freuen, das heißt für die Filmgespräche, die wir in den Klassen oder auch außerschulisch an anderen Orten führen, würden wir uns total freuen, wenn wir wüssten, auf die und die Person können wir entweder für die und die Inhalte oder die und die Filme zukommen und sie eben auch zu unseren Workshops mit einladen. Da würden wir uns total drüber freuen, weil da fehlen uns ganz oft Kontakte. Wir würden uns total auch über Informationen zu Filmen, wie zum Beispiel Community-Films, freuen, weil die Filme, die wir zeigen, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, die wir zeigen, also oder die, die wir für Workshops benutzen. Wir sind offen für jeglichen Bewegtbildbeitrag und würden da total gerne in Austausch kommen. Und als drittes würde ich mir total wünschen, dass wir für Workshops, die wir oder die auch im Rahmen von Film Mahmoud konzipiert wurden, die wir auch gerne in den folgenden Jahren auch weitergeben wollen, dass wir eben auch da nicht nur Medienpädagoginnen, Lehrpersonal, Sonstiges ansprechen, sondern vielleicht auch übergreifend diese Workshops zusammengestalten können und sich damit so eine Brücke schließt zwischen den Personen, die im Konzept und in der Umsetzung des Filmes beteiligt sind und dann aber eben auch in der Auswertung, weil ich glaube, dass das ganz fruchtbar sein kann, sich da auszutauschen.
Ja, wir schicken mal euch ein paar Filme zu, würde ich sagen. Und Jugendliche, die haben auch immer Lust, sozusagen rumzureisen und über ihre Filme zu erzählen. Vor allen Dingen, glaube ich, ist das auch sehr schön, weil teilweise die Menschen genauso alt sind wie die und die so als so, das, wenn die das können, dann können wir das auch. So, also diesen Effekt hatten wir auch schon bei einigen Screenings gehabt, wo dann gesagt haben, ja, jetzt möchte ich auch Filme machen. Und wir würden uns natürlich auch wünschen, auf Partner zu finden, wo auch immer diese Filme gezeigt werden können. Also wir werden die Webseite nochmal umbauen als VOD-Plattform, wo man die Filme auch auf vietnamesische Untertitel lesen kann und auch die Filme, es gibt auch einen Film, der heißt Zu Hause ist, wo die Sternfrüchte sauer sind und da thematisiert der Regisseur halt eigentlich, warum er nicht seinen Eltern ich liebe dich sagen kann, weil er es nie gelernt hat und sozusagen Brücken bauen zwischen den Generationen und vielleicht auch, dass der Film so Türen öffnen kann. Das ist auf jeden Fall von uns geplant, dass wir das online stellen, aber wir sind natürlich auch interessiert an Plattformen, die noch mehr Leute erreichen und diese Kurzfilme auch gesehen werden können. Ja.
Ich wünsche mir eine ganze Menge. Ich wünsche mir, dass wir auf jeden Fall alle wählen gehen. Ich bin für dieses Panel jetzt extra aus Köln angereist. Ich bin nämlich eigentlich noch gerade am Drehen in Köln mit der Pandora. Und da möchte ich, glaube ich, noch kurz den Spruch zum Abschluss einbauen. Diversität existiert, Inklusion muss geschaffen werden. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, gerade für alle im Raum, die Drehbücher schreiben oder inszenieren sollten. Ich glaube, wir können uns mittlerweile von dem Gedanken verabschieden, dass wir auf der Leinwand und den Lautsprechern den Leuten bewusst machen müssen, dass Diversität existiert. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder verstanden. Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt in unserer Gesellschaft angekommen, wo wir die Brücke, wie das Sandra gerade so schön formuliert hat, schlagen müssen in die Inklusion. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Figuren und Charaktere, die wir dort schreiben und inszenieren, so ausstatten und ausbauen, dass nicht ihre Andersartigkeit in Geschlecht und Sexualität von Relevanz ist, sondern eben ihre Menschlichkeit und das, was sie als Figuren auszeichnet. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir zu einer komplex erzählteren Diversität im Film und Fernsehen kommen. Und genau, und ich wünsche mir, dass ich nicht aus Leipzig wegziehen muss. Ich bin gerade erst im März nach meinem Abschluss hierher gezogen und ich finde es hier wunderschön. Alleine der Saal ist voll mit ganz vielen tollen, netten Leuten. Und ich hoffe, dass das noch so ein bisschen bleibt. Und man sich nicht schon wieder bald irgendwie von Leipzig, Sachsen oder sogar Deutschland und oder Europa verabschieden muss. Dafür wäre es sehr schade. Vielleicht komme ich nach Vietnam.
Da ist der Kommunismus.
Ich will jetzt vielleicht ein bisschen allgemeiner, nicht so filmspezifisch antworten, sondern was mich umtreibt, auch wenn ich nochmal auf das Thema des Panels gucke, Kontrollmechanismen für mehr Vielfalt, dass wir einen Weg als Gesellschaft, glaube ich, gegangen sind oder gehen. Das ist sozusagen so ein Aushandlungsprozess, ein gesamtgesellschaftlicher, sozusagen ein Stück weit auch eine neue Machtverteilung. Ne? Und das merkt man ja jetzt, wie umstritten das ist, dass wir sozusagen den Mut behalten und auch das Wissen, dass es wichtig ist, für Partizipation, für Teilhabe, für Vielfalt zu sorgen. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Georgine Kellermann, Journalistin vom WDR, Transaktivistin, die hat ja viel erlebt in ihrem, also seit sie sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen ist, und sehr viel Widerspruch, sehr viel Beschimpfung. Und sie hatte letztes Jahr, sie war zu Gast im MDR, gesagt, Geduld. Habt Geduld. Und wenn eine Person das sagt, die sozusagen selber viel Schlechtes erlebt hat, dann habe ich mir das so für mich so gemerkt. Also nicht, das heißt nicht nachlassen, sondern einfach Verständnis, Wertschätzung und Geduld auf einem langen Weg zu haben. Das ist so noch das, was ich dazu beitragen möchte.
Auch ich habe einen Wunsch. Eigentlich habe ich 1000 Wünsche, aber wenn ich es einengen soll, dann wünsche ich mir Initiative. Und zwar nicht eine Initiative, die darauf wartet, dass ausgerechnet immer die marginalisierten Gruppen, die sowieso mehrfach belastet sind, die im Alltag diskriminiert werden, oft mehrfach, die im Alltag viel Zeit damit verbringen müssen, ihren Alltag zu bewältigen und zu überleben, diese Initiative ergreifen und verteidigen müssen, sondern ich wünsche mir das Erkennen von Privilegien hier im Raum. Ich wünsche mir, dass Menschen, die Privilegien haben im Sinne von Positionen, die Einfluss haben, Netzwerke, sei es Hautfarbe, sei es Geschlecht, sei es, dass die Person keine Behinderung hat, sei es eine Person, die finanziell gut aufgestellt ist. Ich wünsche mir, dass all die Menschen sich dessen bewusst sind und sagen, wahrscheinlich habe ich doch noch einen Moment mehr Kraft als all die marginalisierten Menschen, die seit Jahrzehnten kämpfen und weiter kämpfen müssen. Und deswegen wünsche ich mir, dass alle Initiativen nicht allein nur von den Menschen getragen werden, die diese Initiativen nötig haben.